EHI Retail Insights. Der Podcast für alle, die im Retail entscheiden und die von den Besten lernen wollen.
Willkommen zu einer neuen Folge der EHI Retail Insights. Es ist meine vorletzte Aufzeichnung für das EHI und ich freue mich da umso mehr, heute so ein spannendes Thema zu haben. Ich habe als Studentin ab und zu Geld dazu verdient, indem ich an Marktforschungen teilgenommen habe. Ich erinnere mich genau an einen Job. Ein Safthersteller wollte die Orangensaftpackung relaunchen und wir wurden sehr lange darüber befragt, wie diese und jede Orange nun auf uns wirkte und welche auch, ja, tiefen psychologischen Assoziationen wir hätten. Das Ganze kann man nun heute ganz anders machen. Neurowissenschaftsbasiert, technologiegestützt und sicherlich mit einer viel valideren Aussagekraft als damals ich N gleich 1 und meine Assoziation zu unterschiedlichen Orangenensembles. Das wirkte auf mich damals schon sehr subjektiv, ja fast willkürlich. BrainSuite hat ein Tool entwickelt, in das ich meine Werbemittel, Handzettel, Reels oder Verpackungen laden kann und diese dann in Bezug auf ihre Effektivität bewerten lassen kann, um sie dann weiter zu optimieren. Darin steckt natürlich KI. Wie genau das funktioniert, welche Ergebnisse ich damit erzielen kann und welche Rolle dann noch unser Bauchgefühl spielt, darüber spreche ich mit Co-Founder Dr. Dirk Held.
Wir gehen im Marketing immer mehr dahin, dass wir eine Marketingmaschine bauen. Da gibt es niemanden mehr, der sich bauchgefühlmäßig das anguckt. Das ist einfach gar nicht schnell genug und das machst du vielleicht noch bei einer großen Kampagne, guckst du dir den Spot nochmal an, aber ansonsten ist das hochgradig automatisiert in die Workflows eingebaut.
Mein Name ist Caro Martens und ich blicke in diesem Podcast mit euch gemeinsam hinter die Kulissen der wichtigsten und innovativsten Handels- und Dienstleistungsunternehmen. Dirk, herzlich willkommen im Podcast.
Hi Caro, danke für die Einladung.
Du bist Psychologe, seit 2007 selbstständig. Deine Themen sind Neuromarketing, Computational Neuroscience, also du kennst dich einfach gesagt gut mit Marketing und dem Gehirn aus. Das Ganze kriegt jetzt natürlich nochmal eine neue Umdrehung durch KI. Bevor wir zu eurer Lösung kommen, lass uns mal kurz einordnen. Was sind denn so Key Findings der Neurowissenschaften, die für mich als Retail-Marketer, als Marketing-Mensch relevant sein könnten?
Ich glaube, das, was am meisten hilft, und das haben viele wahrscheinlich auch von gehört, ist die Unterteilung, dass es zwei Entscheidungssysteme gibt. Es gibt das sogenannte System 1, das ist ein intuitives System, das nicht nachdenkt, sondern auf Basis der Signale im Umfeld entscheidet schnell, basierend auf Assoziationen. Und dann gibt es den, kann man sich vorstellen, wie den Piloten, der entscheidet eigentlich nur dann, wenn es problematisch wird oder wenn er mit der normalen Intuition nicht weiterkommt. Und gerade in Retail ist das System 1 entscheidend. Es gibt eigentlich vier Aspekte, die bestimmen, welches System dominant ist. Und das ist Zeitdruck, das ist Komplexität. Das ist aber auch die Motivation, viel Energie in die Entscheidung zu stecken. Wenn eins dieser Dinge gegeben ist, dann entscheidet der Autopilot, ne? Also eigentlich in den allermeisten Fällen, gerade beim Point of Sale.
Das ist ja dieses ganz bekannte Buch, ne? Thinking Fast and Slow, Kahneman, glaube ich, ne?
Genau.
Und das ist, um es jetzt ganz konkret zu machen, ich bin bei meinem Wocheneinkauf bei Aldi und ich kaufe immer dieselbe Biomilch. Da denke ich gar nicht mehr drüber nach. Ich weiß, wo die steht und ich packe die einfach. Ich brauche das total häufig, das Produkt. Ich gehe da jetzt nicht in eine Evaluation sozusagen. Das wäre System 1, oder?
Nee, nicht ganz. Also es gibt drei Arten von Verhalten ganz prinzipiell. Es gibt den Reflex. Also wenn ich jetzt sozusagen so tue, als würde ich dir auf die Nase hauen, dann gehen deine Augen zu. Da kannst du sozusagen nichts dagegen machen. Das ist der Reflex. Dann gibt es die Gewohnheit. Das ist das, was du jetzt so ein bisschen angesprochen hast. Und dann gibt es das motivationsbasierte Verhalten. So. Und Gewohnheit, ich weiß, gibt die Idee, ich kaufe immer dasselbe. Wenn man sich Verhaltensdaten anschaut, dann sieht man, dass Konsumenten nicht immer dasselbe kaufen. Ne? So, also wir reden eigentlich beim Einkauf von motivationsbasiertem Verhalten. Und da geht es immer darum, dass ich bestimmte Ziele habe. Das können soziale Ziele sein, emotionale Ziele oder funktionale Ziele. Und ich kaufe Produkte und Marken, um diese Ziele zu erreichen. Ganz platt gesagt, ich habe Hunger, dann will ich was essen. So, dieses System 1 evaluiert den Wert einer Entscheidung, bevor ich dann entscheide. Und das macht es auf Basis von Assoziationen. Und das passiert alles im System 1. Es ist aber ein motivationsbasiertes Verhalten. Es ist kein Habits, keine Gewohnheit.
Ah, okay.
Weil Gewohnheiten funktionieren anders als motivationsbasiertes Verhalten.
Dann habe ich jetzt auf jeden Fall gut gelernt, weil ich es falsch gemacht habe. Es wird mir nicht nochmal passieren. Und bei System 2, was passiert da?
Das kommt eigentlich nur dann, also du kannst dir das vorstellen wie beim Autofahren. Du fährst Auto und alles ist gut. Du hörst Radio, tippst am Handy, soll man nicht, macht man aber. Die Kinder sind hinten drin, ne? So, alles kein Problem. Und das machst du alles, ohne nachzudenken. Und du kommst durch den Verkehr, ohne einen Unfall zu bauen. Und plötzlich ist auf deinem gewohnten Weg nach Hause eine Baustelle. Dann fängst du an, das Radio leiser zu machen. Die Kinder sollen die Klappe halten, weil jetzt musst du dich konzentrieren. So, das ist System 2. Das System 2 oder der Pilot kommt dann rein, wenn es Probleme gibt. Die Evolution bestraft uns aber dafür, wenn der Pilot reinkommt, weil er 20% mehr Energie verbraucht. Weil da müssen wir nachdenken. Und das Gehirn ist nicht zum Nachdenken gemacht, es ist dazu gemacht, schnell Entscheidungen zu treffen und zu überleben.
Ja.
Ne, der kommt also nur dann rein, wenn es sozusagen nicht geht.
Wenn es sein muss.
Genau.
Okay, mega. Ich bin sehr gespannt, wie wir dieses Wissen gleich auf Marketing-Themen übertragen. Bevor wir das aber machen, ordne doch mal ganz kurz für uns ein, was macht Decode und was macht BrainSuite? Decode gibt es seit 2007, hast du gegründet oder auch mitgegründet, und BrainSuite habt ihr einen Monat vor Corona, habe ich gesehen, 2020 im Januar gegründet. Vielleicht kannst du uns da noch mal kurz mitnehmen.
Ja, genau. Also der Christian Scheier und ich, wir haben 2007 ein Buch geschrieben, wie Werbung wirkt. Neuromarketing. Da haben wir noch beide in anderen Firmen gearbeitet und haben dann auf Basis dieses Buchs Decode gegründet, also eine Marketingberatung und Marktforschungsagentur, die sich auf Neuromarketing spezialisiert hat. In anderen Ländern heißt es Behavioral Economics. Neuromarketing ist eher so ein deutsches, sagt man im Dachraum. In anderen Ländern sagt man das so gar nicht. Genau, das machen wir seit 2007, vor allem in Bezug auf strategische Projekte, Markenpositionierung, so Innovationen, Trends. Das ist das, was wir mit Decode machen. Und mein Kollege, der Dr. Scheier, hat in den 90er Jahren am Caltech schon im Bereich der Computational Neuroscience geforscht. Vielleicht das als Begriff, also seit den 70er Jahren gibt es einen engen Austausch zwischen den Kognitionswissenschaften auf der einen Seite und dann den Computerwissenschaften. Wir alle kennen das aus dem Sprachgebrauch. Das hatte ich nicht mehr auf der Platte zum Beispiel. Ne? Kommt ja von der Analogie, das Gehirn als Festplatte, ne? Mit Arbeitsspeicher und so. Sozusagen als die Computer kamen, haben die Kognitionswissenschaften sich davon inspirieren lassen. Heute weiß man, dass diese Analogie Festplatte und Gehirn nicht stimmt, aber damals war das so. Und jetzt gab es dann den umgekehrten Fall, wie kann ich über Algorithmen die Funktionsweise des Gehirns übernehmen? Das ist jetzt, KI ist zwar relativ neu, aber die Algorithmen, die dahinter stehen, die gab es schon in den 90er Jahren oder sogar noch früher. Und er hatte damals am Caltech in dem Bereich geforscht, und dann kam uns die Idee, irgendwann so 2018, 2019 mit einem Kunden, damals Procter & Gamble in den USA, zu gucken, können wir das nicht nutzen, diese neuronalen Netze, um Werbemittel zu beurteilen. War also weit vor den Large Language Models, ChatGPT und so. Und haben da dann angefangen, erste Piloten zu machen, und aus den Piloten entstand dann BrainSuite, die sich dann auf die KI-Lösungen spezialisiert.
Okay. Nehmen wir an, ich bin jetzt Händler, ich nutze BrainSuite. Was kann ich konkret mit eurem Tool machen?
Ganz generell gesprochen ist BrainSuite so aufgebaut, dass es die Prozesse im Gehirn simuliert. Unser Gehirn ist ja auch nicht eine große Intelligenz. Man kann das daran sehen, wenn du jetzt morgen einen Schlaganfall hast, dann kannst du vielleicht nicht mehr reden, aber du kannst sehen, du kannst verstehen. Also das Gehirn ist eigentlich ein Netzwerk aus Spezialisten. Und so haben wir die BrainSuite, die Plattform, dann auch gebaut. Das heißt, wir haben über KI und Algorithmen die verschiedenen Dinge, die im Gehirn vorgehen, in KI-Agenten übersetzt. Und jeder KI-Agent prognostiziert bestimmte Effektivitätstreiber. Also wird das gesehen, fällt das auf im Regal, wie lange braucht man zum Lesen? Also alle diese Aspekte, die bei der Verarbeitung eines Werbemittels wichtig sind, können dann simuliert werden. Und dadurch kann ich automatisiert pretesten. Ich lade was hoch und kriege dann entsprechend nach ein paar Minuten ein Stärken-Schwächen-Profil dieses Werbemittels.
Okay, Moment. Auf den Punkt müssen wir jetzt einen Moment bleiben.
Ja.
Ihr habt KI-Agenten. Ich habe verstanden, es sind, glaube ich, um die 200, oder? Die dann da drüber laufen.
Wir haben rund 100 Modelle im Einsatz, weil du brauchst für jede Aufgabe ein anderes KI-Modell. Und so ein KI-Agent kannst du dir vorstellen wie so eine Analyse-Pipeline. Der erste erkennt den Text. So. Der zweite schaut, gibt es das Personalpronomen du darin, ne? Weil das wissen, dass das wichtig ist.
Also pro KI-Agent ist quasi eine KPI hinterlegt und ich könnte dann zum Beispiel, ich bin Händler, ich habe Eigenmarken, ich launche die Verpackung neu oder ich launche ein Produkt. Ich könnte jetzt die Verpackung von einer neuen veganen Wurst da zum Beispiel hochladen und würde dann vorher entscheiden, welche Agenten drüber laufen oder alle laufen drüber und danach könnte das Programm mir sagen, da hast du Stärken, da hast du Schwächen.
Genau, also jede Art von Asset, also jede Art von Touchpoint hat ja nochmal andere Effektivitätstreiber. Mhm. Wenn du bei Verpackung bist, dann hast du ja noch das Regalumfeld. Also pro Social Media Video ist anders als ein TV-Spot und so weiter. Also das sind aber die KPIs, die wichtig sind. Mhm. Das heißt so, ne, wir bilden auf der Basis eine, nennen wir App, mhm. eine AI-App, in der sind die ganzen KPIs definiert. Und je nach Werbemittel oder Touchpoint gibt es bestimmte KPIs und auf der Basis wird dann das Werbemittel evaluiert. Also ob das denn eine Verpackung ist oder das Placement im Regal, das ist ja auch wichtig, ne? Also je nachdem, wo ich es hinstelle, kriegt zum Beispiel eine andere Aufmerksamkeit, ne? Also solche Aspekte.
Und das wären dann, wenn wir jetzt bei der Verpackung bleiben, dann würde ich von der Maschine, sage ich jetzt mal, so Infos kriegen wie, nee, die Schrift ist noch nicht groß genug oder dass das ein Bioprodukt, das kommt nicht, noch nicht genug zur Geltung oder was könnten so Beispiele sein, die ich da, welche Schlüsse könnte ich daraus ziehen?
Genau, also wir haben sozusagen auch ein bisschen simuliert, wie so die Schritte im Gehirn sind. Also du hast ja vier grobe Schritte. Das erste ist Aufmerksamkeit, dann kommt die Wahrnehmung, dann hast du Kognition. Bei Kognition gibt es zwei Dinge. Das eine ist, was ist es? Kommt die Marke rüber? Sind die Iconic Assets enthalten? Ne? So Aspekte. Und der zweite Schritt ist im Gehirn bei Kognition, was, wofür steht es? Was ist es? Also kommt hier rüber, dass es ein Bioprodukt ist. Was sind die Eigenschaften, die kommuniziert werden? Und dann am Ende ist der letzte Schritt im Gehirn die sogenannte Valuation, also die Mehrwertkalkulation. Mhm. Und die basiert dann darauf, ob das, was das zum Beispiel die Verpackung an Botschaften kommuniziert, ob das zu den Bedürfnissen der Zielgruppe passt. Das sind die Schritte. Und innerhalb dessen gibt es dann verschiedene KPIs. Also zum Beispiel bei Wahrnehmung gibt es dann, ist die Schrift gut lesbar? Mhm. Was jetzt ein Thema wird, ist auch alternde Gesellschaft. Und man weiß zum Beispiel, dass wenn du älter wirst, dann trübt sich die Linse ein. Dann wird alles so ein Ticken gelblicher zum Beispiel. Oder deine Fähigkeit, Kontraste zu sehen, nimmt ab. So, und das ist dann etwas, wo wir zum Beispiel einen KPI haben, der Kontrast der Schrift zum Hintergrund beurteilt. Ne? Diese verschiedenen Wirkungsmechanismen oder KPIs werden dann maschinell analysiert.
Wir haben ja auch bald das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, das alle immer mehr beschäftigen wird. Haben wir auch schon mal hier eine Podcast-Folge drüber gemacht. Das würde da wahrscheinlich auch unterstützen. Ja. Was ich mich auch gefragt habe, ich habe ein Kleinkind und natürlich sind die Verpackungen, vor allem im LEH, immer genau auf der Höhe von einem Kleinkind und sie will immer die Tomatensoße von der Maus. Ist ja klar, so lief es schon immer. Gibt es auch einen Agenten, der das checkt, so von wegen, wie das auf Kinder wirkt?
Die meisten Prozesse sind eigentlich gleich. Erst hinten raus, wenn es um die Beurteilung geht. Dann sind Kinder, haben natürlich Kinder ganz andere Bedürfnisse als jetzt du.
Voll.
So, ne? Aber von der, was fällt auf? Also die Maus muss ja erstmal auffallen. Dann muss die Maus überhaupt erstmal wahrgenommen werden und verstanden werden, das ist eine Maus. Ne? So. Also diese Aspekte sind eigentlich alle gleich. Nur das Kind hat ja gar nicht das Ziel, die gesündeste Tomatensauce auszuwählen, sondern hat eigentlich überhaupt gar keine Referenz für Güte der Qualität von Tomatensauce. Also nimmt sie das, was ihr Spaß macht. Also sozusagen ihr Bedürfnis ist ein anderes als deins und die Maus auf der Verpackung passt gut zu ihrem Bedürfnis. Aber das Prinzip dahinter, nämlich dass wir die Dinge wollen, die oder die Verpackung wollen, die signalisiert, ah, das passt gut zu meinen Bedürfnissen, das ist das Gleiche. Du hast ja andere Bedürfnisse.
Ja, voll. Okay, dann haben wir über das Thema Verpackung gesprochen. Wie ist das denn aber jetzt zum Beispiel, wenn ich ein TikTok-Reel hochlade. Wie könnte ich mir das da vorstellen? Also Bewegtbild kann ich ja auch hochladen.
Genau. Also vom Prinzip her ist alles, was Audio, also Sound, das kann gesprochene Sprache sein, das kann aber auch, ist da überhaupt Sound da? Ist da Musik da, ja oder nein? Bis hin über Bilder, Texte. Und bei den Texten nicht nur, dass da ein Text da ist, also nicht nur die Texterkennung, sondern auch die Semantik des Textes. Ne? Was ist die Botschaft des Textes? Und wenn du natürlich Bilder kannst, dann ist die Sequenz entsprechend dann das Video. Besteht ja aus Bildern. Ne? So. Also das sind so die Dinge, die wir abbilden können, automatisiert. Und bei einem TikTok-Video ist auch da sozusagen vom Gehirn aus gedacht, erstmal besteht ein Video ja aus Szenen. Das heißt, hier ist erstmal eine KI, die haben wir trainiert, um Szenenerkennung zu prognostizieren, weil dir das dann ermöglicht, dass du auch eine Scene-by-Scene-Analyse bekommst. Und das ist gar nicht so trivial. Ne? Bei einem TV-Spot ist es ganz einfach, Szenen zu erkennen. Ne? Du hast einen klaren Wechsel an Protagonisten oder so. Aber gerade wenn du bei Social Media bist, hast du ja manchmal so gemorphte, animierte Dinge. Da ist gar nicht so trivial zu sagen, das ist jetzt eine Szene. So. Das heißt, die erste KI zerlegt das Video erstmal automatisiert in Szenen. Und dann geht es auch zum Beispiel um TikTok-spezifische Dinge wie, wie schnell ist das geschnitten? Wie viel Bewegung ist drin? Ne? So, das sind zum Beispiel KPIs, die bei einer Verpackung natürlich keine Rolle spielen. Und da haben die verschiedenen Plattformen, also TikTok, Instagram und so weiter, auch unterschiedliche Normen. Zum Beispiel bei einem YouTube-Bumper-Ad, da müssen die Leute ja 5 Sekunden gucken. Das heißt, da würde man zum Beispiel gucken, ist das Logo Aufmerksamkeit stark innerhalb der ersten 5 Sekunden, ist dann da ein KPI. Den gibt's dann bei TikTok nicht, weil die nicht diese 5-Sekunden-Grenze haben. Ne? Also du guckst immer nach, was ist das für eine Art von Asset und was ist so der Kontext, in dem es rezipiert wird. Davon leiten sich die KPIs ab und davon dann die Stärken-Schwächen-Analysen.
Das klingt jetzt spontan, würde ich sagen, auch so danach, als ob das mir viel Arbeit auch abnehmen kann. Ne? Was sind denn so typische Cases, für die Händler BrainSuite verwenden? Sind das Verpackungen und Bewegtbild oder was wären so klassische Anwendungen bei Händlern?
Es gibt eigentlich zwei ganz grobe Use Cases. Und zwar unterscheidet sich das dahingehend, ob ich schon Standard-Pretests habe, ja oder nein. Zum Beispiel, wenn du, die meisten haben Pretests für TV. Das heißt, dort werden wir eingesetzt, um mit der bestmöglichen Variante in den Pretest zu gehen. Und dort substituieren wir den TV-Test nicht, sondern dort optimieren sie dann, damit sie mit dem optimalen Asset dann in den Pretest gehen. Das spart aber auch viel Zeit und Geld, ne? Weil die schleifen Spaß. Bei einer Verpackung auch dort haben sie oftmals einen Pretest, einen Konsumentenstandard-Pretest. Auch der fällt nicht weg. Aber auch hier geht es darum, schon früh in der Entwicklungsphase Feedback zu kriegen. Zum Beispiel gibt es ein KPI, der heißt Konsistenz zur Marke. Ne? Wenn du Brand-Block-Building willst, dann darfst du ja nicht zu gleich sein zu deinen eigenen Designs, sonst findest du dich im Brand-Block nicht zurecht. Du willst aber auf jeden Fall distinkt zum Wettbewerber sein. Ne? So, das sind also Dinge, die kannst du in den frühen Phasen schon mit Feedback kriegen, um dann am Ende das mit dem besten Design in den Test zu gehen. So, das sind sozusagen die Art von Use Cases für die Fälle, wo ich einen Standard-Pretest habe. Und dann gibt es aber ganz, ganz viele Werbemittel, wo du gar keinen Pretest hast. Banner, da machst du AB-Test, aber AB-Tests stehen auf wackeligen Beinen. Ne? Du hast über 60% aller Klicks im Internet sind Bots. Du weißt also gar nicht, ob mit AB-Test, das hört sich immer gut an, aber das hat auch so seine Probleme. Dann Social Media Video, Unilever testet pro Tag 400 Videos, ne, global.
Wahnsinn.
Also weil sich das so schnell dreht, dass du das überhaupt nicht mehr gepretestet bekommst. Ne? Und gerade bei den Händlern ist ja interessant mit den Eigenmarken. Selbst wenn sie einen Standard-Pretest haben, testen sie ja nicht alle Designs. Sie haben dann 2, 3 Master-Designs für eine Marke und die ziehen sie dann durch. Hier kann ich dann entsprechend die Adaptationen, die teilweise für die verschiedenen Kategorien oder auch für die verschiedenen Länder da sind, auch die kann ich dann pretesten, was ich normalerweise nie könnte. Ne? Also eigentlich schließen wir hier eine Qualitätskontrolllücke, wenn man so will.
Wir schauen uns ja immer Kosten und Nutzen an, logischerweise. Also ich sehe, auf der einen Seite kann ich Kosten reduzieren, weil ich auch Prozesse verschlanken kann. Und auf der anderen Seite kann ich Umsätze steigern, weil ich mehr Aufmerksamkeit bekomme, die Gehirne so erreiche, wie ich es möchte, sozusagen.
Genau.
Ne? So, das sind die beiden Schrauben quasi. Ne?
Genau. Ja, und was den Impact auf den Return on Investment angeht, sind wir ja auf die Daten unserer Kunden angewiesen, weil wir das selber gar nicht machen können. Aber die eine Validierung machen, hat jetzt gerade auch einen FMCG-Kunde gemacht, der konnte dann zeigen, dass unsere KPIs, also die Assets, das war Meta, also Instagram und Facebook-Videos, die gut auf unseren KPIs abschneiden, haben eine 350% höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie auch im Markt gut funktionieren. So, also das heißt, du hast hier eine Korrelation zwischen wie gehirnfreundlich ist das und wie gut funktioniert es dann auch im Markt.
Was ich mich noch gefragt habe, inwiefern sich die Technologie dahinter weiterentwickelt, weil du meintest, ein KI-Agent dahinter steckt immer ein anderes Modell. Ist das dann so, dass sich das immer weiterentwickelt, weil ihr ja jetzt auch Learnings mit den Kunden macht, dass ihr weitere Agenten entwickelt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also wenn es einen neuen KPI gibt, dann brauchen wir einen neuen Agenten, da brauchen wir eventuell auch andere Modelle oder also dann ist die ganze Pipeline anders. Pipeline ist immer Input, Verarbeitung, Output. Das ist so die Pipeline und da musst du gucken, was brauchst du da an. So wie so ein Baukastensystem. Ne? Und wenn es einen neuen KPI gibt, dann müssen wir entsprechend neue Modelle bauen, ne? Neue KI-Agenten bauen. Mhm. Aber von den grundlegenden Modellen müssen wir nicht so viel updaten. Also die Art, wie das Gehirn funktioniert, ist 300.000 Jahre alt. Da hat sich nicht viel geändert. Ne? Ich habe jetzt kein TikTok-Gehirn. Ich habe jetzt auch kein, also so, sondern die Prozesse sind die gleichen. Was sich natürlich ändert, ist sowas wie Trends oder Bedürfnisse ändern sich. Ne? Und da hören wir aber auch auf. Also wir sagen, wir können prognostizieren, ob ein Werbemittel gehirnfreundlich ist, ob sie intendierte Botschaft rüberbringt, effizient. Aber ob diese intendierte Botschaft die richtige ist, das wissen wir nicht.
Das hast du im Vorstellungs, wo du dich beworben hast für den Podcast, im Vorgespräch hast du auch gesagt, Trends, Technologien entwickeln sich weiter, aber eins bleibt, wie das Gehirn funktioniert.
Ja,
ne?
Genau.
Und wenn ich an Marketing denke, wenn ich an Handelsmarketing denke, denke ich auch an Retail Media. Gibt es da Nutzen? Also ich könnte mir jetzt schon Sachen vorstellen, wie das wirken könnte, wie man das nutzen könnte.
Das ist sozusagen ein Werbemittel in einem speziellen Kontext. Erstmal. Und auch da gibt es statische und bewegte Varianten davon. Und es gibt einen ganz spannenden Research, der zeigt, dass wenn du, also die Idee bei Retail Media kann ja sein, ah, guck mal, ich muss ziemlich laut sein, damit ich in diesem cluttered environment überhaupt durchdringe. Und dann fangen die Retail Media Werbemittel dann an, ziemlich laut zu sein und zu schreien und so. Es scheint aber so zu sein, dass es dem Gehirn viel leichter fällt, laute Nebengeräusche zu unterdrücken, als leise Nebengeräusche zu unterdrücken. Und wir kennen das, wenn du in der Bahn fährst und Leute neben dir reden und du hast ganz normal dieses Hintergrundrauschen, dann kannst du das eigentlich ziemlich gut unterdrücken. So. Wenn aber jemand anfängt, neben dir zu flüstern, obwohl es ja viel leiser ist als der Rest, dann stört dich das viel mehr. Also unser Gehirn ist nicht so gut darin, Dinge zu unterdrücken, die so subtil sind. Es gab zum Beispiel einen Retailer, der hat über das Mopro-Regal Monitore angebracht, mit Kühen auf einer Weide, ne, so. Also es war semantisch schon mal gut, weil du damit Frische kommunizierst.
Mopro, Molkereiprodukte,
Ja, Molkereiprodukte, genau. Aber sie haben dann auch herausgefunden, dass diese Kühe dürfen sich nicht so viel bewegen. Weil du das Gehirn unterdrückt. Aber wenn du so subtile immer mal wieder, ne, bewegt sich da so ein bisschen, dann hast du mehr Aufmerksamkeit, als wenn du laut schreist. Der konnte die Umsätze über 20% im Mopro-Regal aufs Jahr erhöhen mit ein paar Monitoren obendrauf. Ne? Das ist dann schon sehr viel Geld.
Ich will mal mit dir noch ganz kurz über das Thema Bauchgefühl sprechen und Erfahrung, weil das sind schon die beiden Worte, die mir die ganze Zeit so in den Kopf kamen, weil wir ja auch in unserem Vorstellungsvorgespräch über Cultural Shift gesprochen haben und dass es meistens nicht daran liegt, dass man keine guten KI-Tools hat, sondern dass man sie auch richtig einsetzen muss. Ne? Und sie müssen Teil der Kultur und der Organisation werden und der internen Prozesse. Ich finde, das ist schon so ein schönes Beispiel an diesem Tool, das ihr entwickelt habt, weil wenn ich mir das so vorstelle, ich war früher auch in der Verlagsbranche, ne? Wer hatte da das Sagen, wie ein Cover aussieht, ne? Das ging dann natürlich auch, wir haben das schon vor 15 Jahren mal probiert. Ich weiß ganz genau, dieser Farbton funktioniert in der Zielgruppe nicht. Wir können das nicht mit so einem Button machen. Also es ist sehr subjektiv, kreativ, intuitiv, solche visuellen Prozesse, ne? Die auch oft mit Grafikdesignern etc. entwickelt werden. Ne? Ja. Das, ich meine, du kriegst das ja wahrscheinlich auch mit von deinen Kunden, bist da nah dran. Was ist das für eine Veränderung? Weil dann sagt man nicht mehr, ich habe es mir vom Chef freigeben lassen, sondern ich habe es mal von ein paar KI-Agenten checken lassen. Natürlich wird es immer noch irgendwer freigeben, aber das ist so, was ist dann das Bauchgefühl und was ist Kreativität? Ne?
Also ich glaube, da gibt es eine Unterscheidung. Wir gehen im Marketing immer mehr dahin, dass wir eine Marketingmaschine bauen. Da gibt es niemanden mehr, der sich bauchgefühlmäßig das anguckt. Das ist einfach gar nicht schnell genug und das, ne, das machst du vielleicht noch bei einer großen Kampagne, guckst du dir den Spot nochmal an, aber ansonsten ist das hochgradig automatisiert in die Workflows eingebaut. Also dann hast du sozusagen das Thema gar nicht mehr, ne? So, wenn man jetzt in die anderen Workflows reinguckt, wo es wirklich noch diese Interaktion dann gibt, und ich sage nicht, dass das gut oder schlecht ist, einfach nur Beschreibung, dann gibt es natürlich Reaktanzen, wenn jemand sagt, ja, das finde ich jetzt gut und die Maschine sagt, ne, ist aber nicht so toll. Ne? So, wer hat jetzt recht? Ne, ist natürlich sehr einfach, weil sich die Maschine nicht wehren kann, zu sagen, die Maschine ist doof. Da empfehle ich jedem das zweite Buch von Kahneman, was ich eigentlich noch besser finde. Neues heißt das, ne? Also Rauschen.
Ist relativ neu, ne?
Der Mensch ist einfach ein ganz, ganz schlechter Entscheider. Ihm fällt es nur selbst nicht auf. Und wir machen manchmal mit Unternehmen dann bei Decode, heißt dann auch Noise Audit. Das heißt, wir zeigen Werbemittel oder Bilder und lassen dann unterschiedliche Menschen aus dem Unternehmen sagen, ist das gut oder schlecht. Die sind sich überhaupt nicht einig. So. Und da gibt's ein schönes Zitat aus dem Buch von Kahneman, das sagt, also selbst ein simpler Algorithmus ist über die Menge der Entscheidungen besser als der Mensch. Und wir sind hier weit entfernt von.
Ich habe jetzt richtig Bock, das Buch zu lesen.
Und es ist auch wirklich, das ist wirklich toll. Also sie konnten zeigen, dass du bei Richtern zum Beispiel, ne, bei fast identischen Fällen hast du eine Strafe zwischen 3 Monaten und 13 Jahren.
Und sie haben rausgefunden, es hängt davon ab, ob es nach der Mittagspause war, oder?
Das auch noch.
Nachdem sie gegessen hatten. Das ist das, oder?
Das auch, genau. Also wenn du nach der Mittagspause sind die müde und satt und happy, dann hast du eine Tendenz, mildere Urteile zum Beispiel. Also der Mensch ist einfach ein viel schlechterer Entscheider, als er selbst empfindet. Und ich will jetzt nicht sagen, dass diese Intuitionen alle Quatsch sind, aber fragst du 10 Leute an unterschiedlichen Tagen, kriegst du unterschiedliche Antworten. Mhm. Der eigentliche Vorteil ist, dass du hier was hast, das auch im Unternehmen ein mentales Modell etabliert. So, weil unser Arbeitsgedächtnis ist 4 ± 1. Mehr kannst du dir nicht merken oder nicht gleichzeitig verarbeiten. Und das heißt, so eine ganzheitliche Betrachtung fällt dir sowieso schwer. Aber die Maschine macht das eben und das sehr schnell. Und dann dadurch etablierst du auch ein mentales Modell im Unternehmen. Es gibt ein schönes von wegen Bauchentscheidungen. Es gibt von Gigerenzer das Buch Bauchentscheidung. Weiß nicht, ob du das kennst von Gerd Gigerenzer. Mm-mm. Früher war er Chef der Fraunhofer Institut. So, also auch ein sehr schönes Buch. Dort hat er von einem Fall beschrieben, ging um Ärzte. Und es ging um die Qualität der Entscheidung, sollen die Leute auf die Intensivstation oder nach Hause? Relativ wichtige Entscheidung. Und was sie dann gemacht haben, sie haben den Ärzten ein Gerät gegeben, in das konnten sie Vitalwerte eintragen. Und dann hat die Maschine gesagt, nach Hause oder Intensivstation. Die Qualität der Entscheidung wurde besser. Das Spannende aber war, dass man nach ein paar Wochen ihnen das Gerät weggenommen hat, aber die Güte der Entscheidung blieb auf hohem Level. Das heißt, ihre Intuition hat über dieses Eingeben, also hat das Muster erkannt, aber implizit, ne? Also System 1 hier wieder, ne?
Ja, krass.
Und das ist eigentlich das, was ich über so ein System auch mache, ne? Ich gebe was rein, ich krieg Feedback und daraus erkennt sich Mustererkennung und das bei einem großen Unternehmen. Das heißt, du etablierst ein mentales Modell von Effektivität. Das kriegst du mit Schulungen und Training und so, kriegst du das nicht hin. Und das ist eigentlich ein ziemlich unterschätzter Mehrwert dieser KI-Systeme aus meiner Sicht.
Dass es eigentlich ein guter Lehrer sozusagen ist, ne? Also das,
genau.
Das finde ich total spannend. Würdest du sagen, dass es bei Kunden auch schon mal so Aha-Momente gab? Also so, wo sie quasi was von eurem Tool gelernt haben? Also wo sie gemerkt haben, boah krass, wir haben das immer so gemacht und das dann darüber laufen lassen und das jetzt total geändert, weil wir gecheckt haben, dass es gar nicht funktioniert? Also gibt's da noch so ein Beispiel, was dir einfällt?
Ja, also so auf einer aggregierten Ebene. Es war ein Kunde, das kennen nicht viele, weil die wirklich Marktdaten hatten und die haben unser Tool genutzt zur Optimierung von Verpackung, also bei Relaunches. Und haben sich dann angeguckt, und sie hatten ihre derzeitige Verpackung, haben dann ihre neue und haben in unserem Tool sozusagen gesagt, wie groß ist der Shift, ne? Also wie gut ist die Verbesserung? Haben es dann wirklich gelauncht und konnten sehen, dass da eine Korrelation zwar war bei Relaunches zwischen unseren Ergebnissen und deren In-Market-Ergebnissen von über 80%. Das ist eine Varianzerklärung von über 70% und deutlich stärker als Purchase Interest in ihren Pretests. Also sie haben Relaunches genommen, haben Pretests gemacht, haben gesehen, Konsumenten sagen, ich kaufe das oder nicht, haben das dann abgeglichen mit den tatsächlichen Sales nach Launch und mit unseren Ergebnissen und haben dann gesehen, die Leute zu fragen, ob sie es kaufen oder nicht, hatte keine prädiktive Validität, aber unser Tool dann schon. Und das war für die Kunden dann schon schockierend. So hat dann aber dazu auch geführt, dass sie das dann auch global ausgerollt haben.
Mm. Ja, da geht was, ne? Ich hätte jetzt auch richtig Lust, mal unsere ganzen CI-Sachen, ich gucke hier aufs Logo und so, mal darüber laufen zu lassen und einfach mal zu gucken, was die KI ausspuckt, was wir übersehen haben, was wir hätten besser machen können, ne? Also total interessant.
Es gibt natürlich viele Grenzen, ne? Also wir haben jetzt sehr fokussiert auf das, was geht, ne? Also wenn du zum Beispiel ganz subtile Nuancen hast, ne? Dann ist es für die Maschine schwierig, weil das sozusagen auf Pixelebene für sie das Gleiche ist, ne? Wenn es ums Thema Trends geht, für die Maschine echt schwierig, weil es immer vergangenheitsbezogen. Wenn es darum geht, um die Bedürfnisse, ne? Also wie relevant ist eine Botschaft, da ist die Maschine auch limitiert. So, es gibt also ganz viele Limitationen. Ich sage nicht, das Ding kann alles.
Gott sei Dank.
Ja, absolut. Ne? Mir geht es nur darum, dass man guckt, was kann es, für welchen Fall.
Ja.
Und das, glaube ich, so mein Plädoyer, man muss den Use Case klar haben. Also wir haben teilweise Anfragen dann auch von interessierten Unternehmen und die sagen, wir wollen was mit KI machen. Also ja, was denn? Ja, wissen wir nicht, was geht denn? So, ne, Das ist dann natürlich schwierig, sondern wirklich zu gucken, was ist das Problem? Und teilweise sagen wir auch den Kunden, also dafür brauchst du keine KI. Das ist sozusagen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das kannst du auch anders lösen. Ne? Also, dass man immer erstmal klar hat, wer soll was, wann, wofür machen. Und ist dann die KI oder diese KI ist ja nur eine Technologie. Ist diese Technologie die richtige?
Ich meinte Gott sei Dank, weil das heißt ja, dass wir immer noch dafür gebraucht werden, neue Trends zu entdecken und neue Dinge zu entwickeln. Ne? Das sind ja auch gute Nachrichten. Also wir können das als super Unterstützung nutzen. Es kann uns extrem entlasten. Wir können daraus lernen. Aber wir werden auch noch gebraucht im Marketing. Letzte Frage, was ich mich gefragt habe, ich habe jetzt natürlich hier auch schon Buchtipps notiert von dir. Du als Neuroscience-Experte, welche KI-Entwicklungen behältst du gerade im Auge? Was sind so Sachen, was du spannend findest in der Entwicklung?
Also alle kennen diese LLMs, ne? Also diese Large Language Models. Mhm. Was hier ganz spannend ist, ist einmal der synthetische Konsument. Ne? Also gab jetzt so erste Forschung auch, die zeigen, dass man auch so Entscheidungsverzerrungen von Menschen sozusagen nachbilden kann. Das ist ganz spannend. Der zweite Aspekt sind synthetische Experten, dass man dort LLM-basierte Systeme hat, die wirklich wie ein Experte funktionieren. Ich habe meinen Experten einfach immer 24/7 da. Das ist, glaube ich, nochmal eine Hilfestellung, die nochmal hilfreicher sein wird im Marketing, als einfach zu sagen, das ist jetzt grün, gelb, rot. Ne? Also gut oder schlecht, sondern dann auch qualitativ helfen kann. Das sind so die Expertensysteme, LLM-basierte Expertensysteme. Und das ist auf jeden Fall spannend. Und was ich außerhalb vom Marketing spannend finde, ist die sogenannte Theory of Mind AI. Also Theory of Mind ist ja die Fähigkeit, mich in die Schuhe anderer zu versetzen, also Empathie zu empfinden. Und es gibt Erkenntnisse, die zeigen, dass die Kollaboration, also wenn eine KI ein Teammitglied ist, ne, also ein synthetisches Teammitglied, dass dann die Team-Performance sinkt.
Okay.
Also KI alleine ist besser, der Mensch alleine ist besser, aber in der Kollaboration klappt das dann nicht so gut.
Okay.
Weil der Maschine eben diese Empathie fehlt, ne? Also diese Theory of Mind AI. Das ist etwas, was sicherlich dann spannend wird.
Okay, also interessant. Ich glaube, wir alle müssen uns so an den Gedanken gewöhnen oder können uns daran gewöhnen, dass wir KI-Agenten als Kolleginnen und Kollegen immer mehr bekommen. Also sehr spannend. Ich danke dir, Dirk, für deine Insights. Vielen Dank.
Ich danke dir. Danke für die Zeit, Caro.
Das Thema hat mich neugierig gemacht, weiter mit KI zu experimentieren, von KI zu lernen. Ich hoffe, es geht euch genauso. Abonniert gerne unseren Podcast. Vielen Dank. Macht's gut.
Mit unserem Wissen die Zukunft des Handels gestalten. Dafür forschen wir. EHI. Gemeinsam besser handeln.